Temporär und prekär. Der Literaturpolitik-Podcast mit Svenja Rainer und Son Lewandowski.
Ja, hallo aus dieser fremden Wohnung, in der wir uns jetzt alle verteilt haben, in Leipzig, wo wir teilweise angereist sind und teilweise aber auch wohnen. Und auch hallo aus dem Internet, denn wir sehen uns jetzt alle bei Zoom.
Wir freuen uns total, dass wir heute zwei Gäste haben.
Hallo.
Cecile Joyce-Rösky und Zlata Rochal. Auch ein herzliches Hallo an euch.
Hallo.
Super, dass das geklappt hat. Wir haben, glaube ich, nur ungefähr eine Stunde für die technische Einrichtung gebraucht heute. Und dann wurde der Betonmischer drüben angeschmissen, wie das halt so ist. Ja, worum geht es heute? Also bevor wir gestern in der Gepäckablage nach Leipzig gereist sind, weil die Züge irgendwie doppelt gebucht worden sind oder doppelt verbucht worden sind, war ich selbst eine Woche lang in Antalya schon bei der Turn-EM und habe mich da in die Sporthallenränge zwischen die TurnerInneneltern aus Island bis Deutschland gesetzt und durfte dann nie wieder aufstehen, weil ich diverse elterliche Handyaufnahmen von ihren turnenden Kindern gestört hätte. Und wie es der Zufall so will, sprechen wir heute über Wettbewerbssituationen, und zwar im Literaturbetrieb. Das war schon mal Thema hier. Heute schauen wir uns mit unseren Gästen aber ganz konkret zwei Wettlese-Preisverleihungssituationen an. Und ich glaube, es ist gut, wenn man das so sperrig sagt, um diese Situationen einmal zu deautomatisieren und da einen genauen Blick drauf zu werfen. Und beide Gäste, Zlata und Cecile, haben sich in solchen Situationen wiedergefunden. Und ja, wir sprechen heute über die konkreten Elemente, die solche Bühnensituationen zu Wettbewerben werden lassen und dann darüber hinaus auch über das kompetitive Klima im literarischen Feld, das eben nicht nur in diesen ausgestellten Wettbewerbssituationen entsteht. Und wir wollen mit euch auch darüber sprechen, zu welchen Verhaltensweisen einen zum Beispiel diese öffentliche bühneninszenierte Wettbewerbssituation zwingt und welche Umgangsweisen man als Autorin dafür finden kann. Es gibt diesen Satz, Competitions are for horses, not for artists, des ungarischen Komponisten und Musikethnologen Béla Bartók. Der hat das mal gesagt, also ist jetzt streitbar, ob Pferde unbedingt Wettkämpfe brauchen. Ich habe jetzt auch noch keins gefragt. Aber von diesen sportlichen Wettkämpfen kann man viel für unser Feld lernen, würde ich mal behaupten. Darüber können wir auch noch sprechen. Weil, das ist so meine Idee dahinter, die dort so sehr populären und eben auch schon so sehr ausdifferenzierten Aufmerksamkeitsökonomien rund um den Wettkampf bieten eigentlich eine spannende Folie, um sich kompetitive Veranstaltungsformate im literarischen Feld zu erklären. Das vielleicht mal so für den Anfang.
Genau, und aus literaturpolitischer Sicht interessiert uns vor dem Hintergrund auch unseres eigenen Forschungsprojekts, vor allem mit Blick auf sogenannte Individualförderung, und Wettbewerbe, Preise und Residenzen sind Instrumente der Individualförderung, zum Beispiel welche AkteurInnen diese Wettbewerbssituation eigentlich erzeugen und aus welchen Beweggründen. Und wir wollen heute im Laufe des Podcasts darüber sprechen, inwieweit eigentlich bestehende Konkurrenzen im Literaturbetrieb auch durch diese förderpolitischen Entscheidungen verstärkt werden. Und uns interessiert dabei vor allem auch, warum wir eigentlich kaum mehr Unterschiede zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor feststellen können. Wir wollen heute auch sprechen über Fragen von Ausschlüssen und Hürden und Barrieren, zum Beispiel anhand der Frage, welche AutorInnen für die Preisgebenden eigentlich noch attraktiv sind, um ausgezeichnet zu werden, wer sozusagen den richtigen Stallgeruch hat für die Institution, die sich PreisgewinnerInnen wünscht. Weil Podcasts jetzt keine Wettbewerbe sind, haben wir uns also ExpertInnen eingeladen, die schon an Wettbewerben teilgenommen haben.
Und vielleicht fangen wir mal mit dir an, Cecile. Dein Roman Pussy, der ist bei Hoffmann und Kamp in diesem Frühjahr erschienen. Und du warst für diesen Roman, also für den Lit Cologne Debütpreis nominiert. Du hast im Anschluss diese kompetitiven Konditionen, überhaupt die Konditionen dieses Preises öffentlich kritisiert. Darüber reden wir gleich nochmal detaillierter. Vielleicht so, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, durch welche vorherigen Erfahrungen sich dein Blick auf Wettbewerbssituationen in deiner Entwicklung und Arbeit als Autorin überhaupt geschärft hat. Also wie bekommt man diesen Blick? Ab wann hat man ein Gefühl dafür, das ist jetzt eine Konkurrenzsituation, das ist eine Wettbewerbssituation? Was war da so dein Weg?
Also eigentlich fing das schon sozusagen mit dem Eintritt in das literarische Feld an. Und das war mit dem Studium am Literaturinstitut, wo ich 2017 angefangen habe. Vorher hatte ich überhaupt gar keine Berührungspunkte mit dem sogenannten Literaturbetrieb. Und da fing das eigentlich schon an, dass natürlich sich alle für den Open Mic beworben haben, dass es irgendwie auch intern schon irgendwie darum ging, wer hat jetzt in Literaturzeitschriften veröffentlicht, wer hat vielleicht sogar schon Kontakte mit LektorInnen von Verlagen. Also quasi mit dem ersten Kontakt fing schon die Konkurrenzsituation an, doch mehr indirekt. Also es war jetzt nicht so, dass das offen thematisiert wurde, sondern dass, also ich habe mich einfach in dieser Konkurrenzsituation wiedergefunden und fand die auch schon da unangenehm. Also weil ich dachte, das ist hier jetzt ein Studium, wo wir uns alle ausprobieren wollen, wo wir irgendwie auch in einem geschützten Rahmen über Texte sprechen wollen, und trotzdem schwebt über uns sozusagen diese, wer schafft es am Ende? Genau, ja, also so hat das eigentlich angefangen.
Vielleicht noch ein bisschen weiter gedacht, was waren danach so Situationen, wo das wiedergekehrt ist oder sich auch vielleicht so verändert hat, dieser Zustand, diese Situation?
Also ja, das ging dann eigentlich weiter mit dem Romanmanuskript, das ich hatte, wo ich dann natürlich in Konkurrenz zu anderen stand, bei den Romanwerkstätten oder bei diversen Stipendien, wofür ich mich beworben habe, auch für Wettbewerbe natürlich weiterhin. Und dann ging das weiter, eigentlich dann eine Agentur zu finden. Und als ich dann die Agentur hatte, stand ich natürlich in Konkurrenz, oder mein Romanmanuskript stand in Konkurrenz zu anderen Romanmanuskripten sehr direkt. Und meine Agentin hatte mir auch damals sogar klar gesagt, ab jetzt begibst du dich in den kapitalistischen Markt, wobei das ja nicht stimmt. Ich war ja schon vorher drin, nur jetzt war es einfach so sehr konkret und sehr ja, obvious, dass ich jetzt natürlich in dieser Verwertungslogik stehe mit meinem Romanmanuskript.
Hat sich mit diesem Statement, dass das so explizit wird, der Markt, hat sich da bei dir was verändert, wie du dann damit umgegangen bist? Oder hast du dir ja eine Strategie dann zurechtgelegt, mit solchen Situationen umzugehen?
Also ich glaube, meine Strategie war, in Kontakt mit anderen AutorInnen zu sein und mich darüber auszutauschen, über diese Situation der Verlagssuche, weil das ja auch irgendwie sehr anonym ist. Ich weiß nicht, welche Manuskripte sonst noch da auf diesen Tischen liegen. Also ich weiß eigentlich gar nicht, mit wem ich jetzt konkret in Konkurrenz stehe, aber ich weiß, irgendwie stehe ich in Konkurrenz. Und mir hat auf jeden Fall geholfen, mich mit anderen AutorInnen über diese Situation und darüber hinaus auszutauschen und auch irgendwie da solidarischen Zuspruch zu bekommen. Also das ist eigentlich so meine Strategie gewesen. Und vielleicht mich auch so ein bisschen davon abzugrenzen, in dem Sinne, dass ich gedacht habe, okay, es geht jetzt nicht nur um die Qualität des Textes, sondern eben auch um diese Verwertungslogik und um welches Thema geht es, wie gut lässt sich das verkaufen, wie gut lässt sich überhaupt dieser Text verkaufen. Also genau, dass ich mich davon einfach so ein bisschen abgegrenzt habe, das hat mir auf jeden Fall auch geholfen.
Total spannend, dass du die Anonymität nennst, weil vielleicht kommen wir da noch dazu, darüber zu sprechen, dass, das wäre jetzt so meine These, je unschärfer die Wettbewerbssituation, also dass nicht klar ist, wer ist da noch, was sind die Bewertungskriterien, desto toxischer wird dieses Element des Wettbewerbs und die Konkurrenz.
Ja.
Ja, vielleicht können wir da später nochmal drüber reden, das würde mich sehr interessieren.
Slata, du bist ja als Quereinsteigerin in den Betrieb gekommen, als sogenannte Quereinsteigerin. Aktuell bist du mit deinem Roman 153 Formen des Nichtseins, der 2022 im Homunculus Verlag erschienen ist. Du bist nominiert für den Preis der Bücherfrauen und stehst gerade auf der Longlist, unter anderem mit Sharon Loder Otoo, Shayda Basiyah und Fatma Aydemir. Spürst du da gerade einen wettbewerblichen Druck?
Ja, also erstmal ist das schon die Sache quer in Steige. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht in einem Literaturinstitut studiert habe. Also das habe ich auch nicht vor und ich verstehe auch den Sinn der Sache nicht ganz, weil ich glaube, dass es noch schlimmer ist, wenn man von Anfang an so getrimmt ist auf dieses man muss sich ausweisen, man muss verstehen, wie der Literaturbetrieb funktioniert. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es dann irgendwie nebenbei oder am Schluss um die eigentlichen Texte geht. Ich war in verschiedenen Textwerkstätten auch und war ziemlich schockiert darüber, dass Leute das studiert haben und so viel Zeit darin investiert haben und am Ende sagten, ich weiß aber nicht, ob ich das überhaupt veröffentlichen will. Also sowas kam für mich halt nie in Frage. Wenn ich schreibe, dann muss es veröffentlicht werden. Und es ist ja auch schon so die Vorstellung, Autoren müssen ein spezielles Studium absolviert haben. Das ist ja Quatsch eigentlich. Genau, und durch diese viele verschiedenen Wettbewerbssituationen, mein letztes Buch stand halt auch auf verschiedenen Nominierungslisten, habe ich mir versucht, das abzugewöhnen, dass ich mich überhaupt darüber freue. Also bevor ich keine Zusage habe für eine bestimmte Geldsumme, die mir dann und dann überwiesen wird, bevor ich meine Kontodaten geschrieben habe, freue ich mich eigentlich überhaupt nicht, vorsichtshalber. Weil bei diesen Nominierungen ja auch das Prinzip ist, dass man sich erstmal freut, aufgeregt ist, sich dann notiert, okay, diese Entscheidung wird bei der Frankfurter Buchmesse offengelegt oder in einem halben Jahr oder im Sommer oder im Frühling und dann immer ab und zu reinklickt und schaut, ja, wie sieht es denn aus, weiß ich, wenn der Jury ist, was kann ich machen, worauf darf ich hoffen und so weiter. Also es sind sehr, sehr viele Emotionen, die einfach verschwendet werden dafür. Genau, und der Trigger ist halt, dass sie alle Geld brauchen. Also die selbstständigen Autoren sind wirklich finanziell völlig angewiesen auf dieses Geld. Und das verstehen Förderer oft nicht ganz. Sie denken, sie geben einem einen Preis und dann kauft man sich dafür einen Urlaub auf den Malediven oder sowas oder ein neues Auto. Und das macht man meistens nicht. Oder zumindest in unserem Alter benutzt man das Geld eher für die Miete tatsächlich, vor allem für Strom, für Internet und so weiter.
Also würdest du sagen, dass diese anderen Kapitalsorten, die mit sowas wie einer Shortlist und einer Longlist natürlich bedient werden, also aufmerksamkeitsökonomisches Kapital, für dich in diesen Prozessen gar keine Rolle mehr spielt oder mehr spielen darf, dass du sie eigentlich auf eine Art nicht anerkennen darfst, um dich vor einer möglichen Enttäuschung beim Nichtgewinn zu schützen?
Ja, also ich brauche diese Nominierung auf jeden Fall. Sie sind sehr wichtig, weil der Lebenslauf dadurch aufgebaut wird. Eins nach dem anderen. Je mehr man bekommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was als nächstes bekommt. Und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende doch irgendwie irgendwo Geld bekomme und nicht nur nominiert werde. Die Sache ist aber auch, wenn ich nicht allmählich lerne, mich davon emotional zu distanzieren, werde ich verrückt. Weil das sind so emotionale Schaukeln. Ich bin völlig abhängig, ich starre auf den Bildschirm, ich tippe ständig ins Handy und das ist nicht möglich, so zu leben eigentlich. Schon gar nicht eigene Texte zu schreiben.
Ich würde noch mal gerne auf die Frage von Quereinstieg kommen, weil ich mich gefragt habe, du hast ja auch gesagt, durch den Verzicht einer Ausbildung am Literaturinstitut, an einem Literaturinstitut hast du dich bestimmten wettbewerblichen Auseinandersetzungen im Schreibprozess vielleicht oder in der Auseinandersetzung in der temporalen mit dem eigenen Schreiben entzogen. Ich habe mich trotzdem gefragt, welche wettbewerblichen Situationen gab es denn für dich in diesem, ja, ich sag's jetzt weiter, Quereinstieg, als du dich in den Literaturbetrieb begeben hast? Hast du so von 0 auf 100 angefangen oder wie war das?
Ja, ich schaue gleich gerade in meinen Lebenslauf rein. Also angefangen hat das Ganze mit also Textwerkstätten. Das erste war ein Poetencamp in Boltenhagen in Mecklenburg. Das ist sowas sehr Regionales. Da muss man sich natürlich auch bewerben, man wird ausgewählt. Aber in Mecklenburg ist das Ganze halt so verschlafen, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass man genommen wird. Bei so Kontexten wie Edenkoben ist die Situation ein bisschen schwieriger, wobei ich weiß noch, ich wurde angerufen, als ich irgendwo bei Tom Taylor, glaube ich, einkaufen war. Und dann wurde mir gesagt, du wurdest genommen. Und dann war die Erwartung am anderen Ende der Leitung, ich muss mich total freuen. Und ich stand da und ich wusste überhaupt nicht, worum es geht, weil ich sofort vergessen habe, nachdem ich etwas abgeschickt habe an Bewerbung, wofür ich mich da überhaupt beworben habe. Genau. Was gab es denn noch? Es gab den einen Literaturpreis in Mecklenburg-Vorpommern, der war tatsächlich auch sehr wichtig für mich, weil damit auch die erste Lyrikpublikation verbunden war. Ich komme aus der Lyrik und ein Schreibaufenthalt in Ahrenshoop. Und da begann ich das Ganze so ein bisschen, begann ich ein bisschen damit zu hadern, schon nachdem ich gesagt habe, ich kann aber nicht für einen ganzen Monat weg nach Ahrenshoop. Ich habe ein Kind, ich möchte den Aufenthalt teilen. Dann sagte die Direktorin zu mir, nein, das geht nicht. Ich habe gesagt, die Preisträgerin vor mir, also auch eine gute Bekannte von mir, die drei Kinder hat, hat das auch so gemacht. Die Direktorin meinte, ja, sie hatte ja auch drei Kinder. Und dann dachte ich, okay, also irgendwas stimmt hier nicht. Muss ich mir noch zwei Kinder anschaffen, damit ich das Recht habe, meinen Aufenthalt zu teilen? Dann ging es weiter mit Arbeitsstipendien, für die ich mich auch beworben habe. Also ich war dann nicht so finanziell abhängig, weil ich an der Uni angestellt war und promoviert habe. Ich habe das immer so parallel gemacht und jetzt seit letztem Jahr bin ich auch selbstständig. Das heißt, ich bin wirklich darauf angewiesen. Es ist mir total wichtig, dass ich Geld bekomme. Ich habe einen Finanzplan, wo steht, von Preisgeldern zahle ich meine Miete. Also jetzt bis Mai habe ich das vom Bayerischen Kunstförderpreis gezahlt. Bis Februar zahle ich das von diesem Schubert Literaturförderpreis, den ich gerade bekommen habe. Von Honoraren, da muss ich eine bestimmte Summe erreichen im Monat, damit ich die ganzen Fixkosten bezahlen kann, Versicherungen und so weiter und so weiter. Und von Stipendien versuche ich zu leben, also von den steuerfreien Sachen. Und das ist halt eine schwierige Kombination. Ich muss ständig darauf schauen, ich muss jedes Honorar in meine Tabelle eintragen. Und die letzten Monate habe ich mich nur mit dem Umsatzsteuergesetz beschäftigt. Einige Paragraphen kenne ich schon auswendig, wann man Umsatzsteuer zahlen muss, wann nicht, unter welchen Bedingungen und so weiter.
Du hast jetzt schon eine Vielfalt von Instrumenten der Individualförderung benannt. Wir wollen jetzt noch mal ganz konkret auf diese bereits angeteaserten Wettbewerbssituationen schauen.
Vielleicht jetzt mal sehr konkret zu dieser Veranstaltung, Cécile, auf der wir uns das letzte Mal gesehen haben, dem Lit Cologne Debütpreis. Das war ja also ein Zufall eigentlich, dass wir, also Svenja war auch da, dass wir alle drei da waren und dann diese Wettbewerbssituation wie unter so einem Brennglas und bis ja vielleicht auch ins Absurde gegangen ist. Und während ich noch mir einen Stimmzettel von draußen organisiert habe an der Kasse und gemerkt habe, ich könnte auch locker 5 mitnehmen, also so viel vielleicht zu der demokratischen Ausgangssituation, die da bestanden hat, hast du dich auf die Bühnensituation vorbereitet? Und vielleicht jetzt mal sehr konkret für alle, die nicht da waren, was alle anderen betrifft vermutlich, was war das für ein Setting, in das du da geraten bist und oder in das du dich begeben hast? Und ja, diese Ambivalenz vielleicht direkt mal mitgedacht.
Also, ich wurde nominiert, ohne dass ich jetzt konkret wusste, dass ich dafür, dass mein Buch dafür vorgesehen war oder irgendwie einer Jury vorgelegt wurde. Das ist der erste Punkt. Es gab eine Jury, die intransparent ist. Also ich weiß nicht, wer diese Vorauswahl getroffen hat. Das stand auch nirgendwo und das wurde uns auch nie gesagt. Also mein Buch wurde nominiert und ich habe mich natürlich erstmal gefreut und dachte, okay, cool, Sichtbarkeit und so weiter. Und erst später habe ich die Konditionen dieses Preises gecheckt. Also es war erst so, du bist nominiert und dann irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Wochen später kam so, das sind übrigens die Konditionen und dann habe ich mir das durchgelesen und dachte, what? Weil es ist so, dass drei Romane nominiert werden von dieser intransparenten Jury und es ist ein Debütpreis, also es heißt Lit Cologne Debütpreis, also das ganze Buch wird gekürt. Die Veranstaltung ist aber so aufgebaut, dass es 8 Minuten Lesezeit aus dem Roman gibt, ein 8-minütiges Gespräch mit der Moderation und ein 8-minütiger Freundschaftsdienst, ein sogenannter. Und wer ausgewählt wird, das entscheidet das Publikum per Stimmzettel, wie du eben schon gesagt hast, quasi live voting. Und was mich halt daran so gestört hat, ist, dass ein Debütpreis vergeben wird auf Basis von 8 Minuten Lesezeit und natürlich das Gespräch und dieser Freundschaftsdienst, wo eine befreundete, also ich finde es ein komisches Konzept, nochmal dazu, aber dass eine befreundete Person sozusagen nochmal irgendwie, auch nochmal irgendwas performt, was dem, diesen, Buch zuträglich ist oder diesem Roman und die Erfolgschancen oder die Gewinnchancen erhöht. Und da geht es natürlich auch ganz viel, wie charismatisch ist jemand oder wie lustig ist jemand so. Und es hat mich halt so gestört, dass auf diesen Performance-Aspekt, auf den ich mich nie beworben habe sozusagen, also nie irgendwie meinen Konsens gegeben habe, dass ich mich dem aussetzen will, ein Debütpreis vergeben wird, also das Buch. Und es geht ja einfach gar nicht mehr so richtig um den Text. Also klar, 8 Minuten Lesezeit, das sind 5 Seiten maybe. Ja, und dann halt dieses Gespräch mit dieser kecken Moderation und genau, auf Basis dessen votet das Publikum. Und ich war damit nicht einverstanden mit diesen Konditionen und habe dann die beiden anderen Nominierten angeschrieben und gesagt, auch inspiriert von Slater, weil wir kennen uns von einem Stipendium im Mare-Künstlerhaus in Hamburg vom letzten Jahr. Und Slater hatte mir das erzählt, dass sie den Preis, über den wir später noch sprechen, geteilt haben. Inspiriert davon habe ich das den anderen Nominierten vom Lit Cologne Debütpreis auch vorgeschlagen. Und nun war es aber so, dass eine Person den Preis teilen wollte und eine Person nicht. Das heißt, geht da nicht, weil natürlich müssen alle zustimmen. Das heißt, ich bin schon dahin gefahren mit dem Wissen, okay, eine Person möchte den Preis teilen und die andere nicht. Und das heißt, wir werden ihn nicht teilen. Und ich muss mich jetzt dieser Wettbewerbssituation aussetzen. Und ich hatte einen Abend davor eine Veranstaltung in München, war halt relativ durch auch, weil mein Energielevel nicht so hoch ist. Und ich mir auch schon Unterstützung von einer Freundin geholt habe, dass sie mich nach Köln fährt. Also mein Energielevel war generell komplett low. Und ich habe dann bei dieser Fahrt dachte ich erst so, ich lese gar nicht. Ich habe keine Lust, es ist alles schrecklich und ich möchte das alles nicht. Und stattdessen, keine Ahnung, sage ich irgendwie, dass ich nicht einverstanden bin mit den Konditionen. Und dann meinte meine Freundin Carla zu Recht, naja, aber dann ist das ja ein Vertragsbruch und dann könnten die dir kein Honorar zahlen, weil jede Person hat auch ein Honorar von 400 Euro bekommen, also ein Lesehonorar, das muss man noch dazu sagen. Das Preisgeld war 2.222 Euro, was in einem Silberschwein gesteckt verliehen wurde. Nochmal dazu. Und genau, und dass ich dann das Hotel selber zahlen müsste und das Lesehonorar nicht bekomme, das kann ich mir auch nicht leisten. Deswegen dachte ich, okay, dann muss ich wohl doch lesen. Und dann ja, habe ich mich dem ausgesetzt und Carla hat dann, meine Freundin hat diesen Freundschaftsdienst gemacht und in ihre Rede sozusagen meine Kritik einfließen lassen. So, das war das unsere Strategie, irgendwie damit umzugehen, dass ich trotzdem dieses Lesehonorar bekomme und ja trotzdem auch die Sichtbarkeit für meinen Roman. Und genau, und da war das Publikum, teilweise haben sie geklatscht, teilweise haben sie gebuht bei dem Punkt, dass ich das Preisgeld teilen wollte oder den Preis teilen wollte. Und es war ehrlich gesagt super unangenehm alles. Auch diese Begegnung mit den anderen Nominierten, weil das einfach nicht, man trifft sich nicht irgendwie nett im Backstage, sondern es ist halt direkt irgendwie so eine Konkurrenzsituation und es ist einfach super unangenehm. Und wenn vorher noch irgendwie jemand gesagt hat, nee, ich möchte den Preis nicht teilen, ist es irgendwie noch doppelt unangenehm. Und
gab es in der Veranstaltung selbst so einen Punkt, wo du gemerkt hast, hier kann ich irgendwie nicht mehr souverän sein, hier verliere ich irgendwie ja, meine Souveränität aufgrund von dem und dem Geschehen oder aufgrund der und der kommunikativen Situation, die gerade besteht?
Ja, im Austausch mit den anderen Nominierten war es einfach so sehr kalt, würde ich sagen, also sehr so auf Konkurrenz basiert und es ist auch nicht so, dass ich das irgendwie vorwerfe, aber ich habe es einfach selber als sehr unangenehm wahrgenommen und da habe ich auch irgendwie gemerkt, dass ich da nicht mehr so zwischenmenschlich auch nicht mehr so souverän sein kann und mit diesem Gefühl bin ich dann auch auf die Bühne gegangen, also mit diesem irgendwie dieser Unsicherheit auch mit den anderen Nominierten und diese zwischenmenschliche Konkurrenzsituation habe ich mich einfach schon maximal unwohl gefühlt, bevor ich überhaupt auf die Bühne gegangen bin und dann war da doch diese Moderation, die irgendwie so keck dann irgendwie auch dann noch mich gefragt hat, während wir da quasi gewartet haben, dass es gewotet wird, mich dann noch so keck gefragt gefragt hat, so, und war es jetzt so schlimm, das Wettlesen? Wo ich mir denke, ich möchte einfach zerbröckeln gerade. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Oder irgendwie dann der Typ von Rheinenergie, das Preisgeld wurde von Rheinenergie gesponsert, auch nochmal so ein Funfact am Rande, dann mit diesem Silberschwein da kommt und dann noch mit Rheinenergie Wein und dann noch so süffisant sagt, eigentlich haben ja alle gewonnen mit diesem Rheinenergie-Wein. Und ich mir nur denke, ich will einfach gehen gerade. Ja, genau. Also souverän war ich da schon lange nicht mehr. Innerlich, ich weiß nicht, nach außen vielleicht schon, aber innerlich auf jeden Fall nicht mehr.
Ja, total interessant. Also, ne, weil ich finde, wie du das beschreibst, wird nochmal total deutlich, dass es sich ja auch um eine extrem anstrengende soziale Situation handelt und Sozialität auf der Bühne performt wird über diesen Freundinnenschaftsdienst und dass dahin die Inszenierung mit einfließt und auch in die Bewertung absolut. Also ich habe den Freundinnenschaftsdienst fast schon als das stärkste Element wahrgenommen, weil das eben auch so ein singuläres Moment ist, was man sonst irgendwie gar nicht kennt von solchen Veranstaltungen. Und dann hat man aber parallel die soziale Situation mit den MitbewerberInnen und gerät da in einen kompletten Konflikt. Und ab da wird ja Konkurrenz, oder das wäre jetzt so was, was ich in den Raum werfen würde, worüber wir reden könnten, ab da wird Konkurrenz ja toxisch, wenn es keine klaren Bewertungsmaßstäbe gibt, wie, okay, du streckst den Fuß da nicht, deswegen wird dir da ein Punkt abgezogen. Ist auch nochmal die Frage, inwiefern das auf Literatur zutreffen kann. Aber im Sport immerhin gibt es ästhetisch-kompositorische Sportarten, wo, weiß ich nicht, dann im Übertragen auf den Literaturbetrieb das Vorlesen bewertet wird. Aber in dem Moment, wo eine andere Autorin daneben gesetzt wird und sozusagen eine soziale Bewertungssituation stattfindet, also würde ich auch kippen, weil das ja komplett an das Selbstwertgefühl ja auch geht, oder? Also was, ja, vielleicht nochmal die Frage davor. Wann wird Konkurrenz eigentlich toxisch? Weil Konkurrenz per se würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es nur so rein evil ist. Das ist ja auch einfach eine Vergleichspraxis. Aber in der Situation habe ich das Gefühl, kippt es.
Ja, und ich werde dann halt in so eine Situation reingeworfen, wo ich dann selber anfange, die Texte miteinander zu vergleichen, obwohl sie eigentlich nicht vergleichbar sind, weil sie komplett unterschiedliche Themen behandeln, stilistisch komplett unterschiedlich sind. Und selbst wenn man sie vergleichen würde, also ich möchte gar nicht in die Situation kommen, dass ich da irgendwie sitze, die Texte vergleiche und natürlich auch die Performance, das Charisma der Leute vergleiche und so, oh, wer war jetzt hier am witzigsten, wer hatte die schönste Frisur? Und da spielen ja einfach auch so super viele Marginalisierungen mit rein. Also die Situation wird so ein bisschen unter dem Deckmantel betrieben, so alle haben ja die gleichen Chancen, alle haben ja hier diese 8 Minuten, aber das ist ja nicht so. Also Marginalisierung wie Behinderung, Rassismus etc., nicht normschön sein, whatever, vielleicht auch gar nicht gut lesen können. Also nur wenn man schreibt, heißt das ja gar nicht, dass man irgendwie jetzt eine mega Leseperformance hinwerfen kann. Dass solche Marginalisierungen einfach ignoriert werden unter dem Deckmantel von Chancengleichheit.
Wir haben ja gerade schon gehört, also die Lit Cologne ist ein privates Festival, ein gewinnorientiertes Festival, befindet sich dann zum Beispiel auch durch die Rechtsform, durch die GmbH kulturpolitisch betrachtet im privaten Sektor, wo andere Logiken gelten. Also man hat am besten die Performance auftretendsten besten Freundinnen, die bereit sind, da direkt auf die Bühne zu springen. Offiziell muss man das im öffentlich geförderten Literaturbetrieb nicht haben. Also Slater, du hast am Wettbewerb um das Märkische Stipendium teilgenommen. Befindet sich im öffentlichen Literaturbetrieb, weil es mit öffentlichen Geldern finanziert ist. Kannst du eigentlich jetzt nach der Schilderung von Cécile Unterschiede zwischen deinem Wettbewerb und dem Nachwuchspreis der Lit Cologne erkennen?
Ja, bei uns war es halt so, dass wir waren auch 3 Autorinnen. Wir haben auch einander vorgeschlagen, dass wir das Geld teilen, egal wer gewinnt. Und da waren alle dabei. Das war so der Unterschied. Alle wollten mitmachen. Wir waren zu dritt, Fatma Aydemir, Nastassja Penza und ich. Und bei diesem Preis war es dann so, also beim Mecklenburg-Vorpommern-Preis vor 5 Jahren kam ich hin und dachte, mein Text ist der beste und ich bin die Jüngste und die Schönste, ich muss das bekommen. Und das war irgendwie so selbstverständlich für mich. Und jetzt beim Märkischen Stipendium dachte ich, ich will mit ihnen gar nicht konkurrieren, weil das ist so sinnlos. Wir sind alle einigermaßen bestandene Autorinnen. Wir sind alle Frauen im ähnlichen Alter. Wir schreiben auch über ähnliche Sachen, über diese Fragen auch von Migration, von Mehrsprachigkeit, Fremd- und Anderssein und so weiter. Und warum soll man zwischen uns noch einen auswählen, der am besten ist? Und vor allem auch in diesem Stadium, wo schon Bücher erschienen sind. Es geht ja nicht um eine Vorauswahl, wie man ein Arbeitsstipendium gibt, damit er daran weiterschreiben kann oder so. Genau, und das haben wir beschlossen. Es war eine sehr lange Hinfahrt. Wir haben eine Reisekostenpauschale bekommen, aber kein Honorar. Das heißt, wir wussten, also wenn wir das nicht geteilt hätten, zwei wären komplett leer ausgegangen. Sie hätten dann zwei Arbeitstage einfach weggeschmissen. Ich glaube, ich bin 10 Stunden lang gefahren über irgendwelche, also mit vielen Mal umsteigen, mit Bus und so weiter. Das war auch irgendein Dorf in der Prärie. Und ich war rein körperlich einfach sehr übermüdet. Dann haben wir gelesen und es war auch ähnlich wie bei Cécile vollkommen unklar, nach welchen Kriterien soll das jetzt bewertet werden. Weil es sind fertige Bücher, man kann sie kaufen, zu Hause lesen. Wozu braucht es uns Autoren dafür? Und was auch Cécile gesagt hat, als Autorin muss man nicht gut lesen. Wir sind ja keine professionellen Vorleser oder keine Schauspieler oder so. Und wir sind nicht zuständig für die Unterhaltung des Publikums. Ich habe dann gesagt, okay, gedacht, okay, dann mache ich mir halt, gebe ich mir Mühe beim Lesen und ziehe mich ein bisschen feierlicher an, damit sie sehen, ja, das ist für uns total wichtig. Und der Trigger ist natürlich wie immer das Geld. Es war ein Arbeitsstipendium für 1.000 Euro pro Monat, also 12.000 insgesamt im Jahr, was an sich ja schon eine gute Summe ist. Und wahrscheinlich haben wir überhaupt deswegen es gesagt, wir nehmen da teil, obwohl es eigentlich gar nicht geht, wenn man schreibt, ihr könnt lesen, aber ohne Honorar, wieder mit dieser vagen Hoffnung auf irgendwas. Genau, und dann habe ich das auch bekommen und habe dann auf der Bühne gesagt, dass wir das teilen. Also wir haben auch bewusst abgewartet, nachdem die Jury sich entschieden hat und sind nicht vorher eingegriffen, weil wir schon das Gefühl hatten, das kann jetzt aber schief laufen. Und das ist dann auch trotzdem schief gelaufen. Also bei der Verkündung ist die Atmosphäre natürlich feierlich. Man muss Fotos machen, lächeln und so weiter. Aber dann hat es begonnen mit einem Anruf. Dann wurde ich gefragt, ob ich jetzt wirklich verstehe, worauf ich mich einlasse. Habe ich die Richtlinien gelesen? Ich werde Lesungen machen müssen. Lesungen an Schulen müssen kostenlos sein und so weiter. Und das war so in einem Ton, als ob ich so sein Grundschulkind wäre, das gerade Mist gebaut hat. Da dachte ich, okay, irgendwas läuft hier schief. Und eigentlich intuitiv müsste man nach dem ersten Gefühl reagieren und sagen, ich nehme da gar nicht teil, das ist alles Quatsch. Aber wie gesagt, es geht um das Geld. Und dieses Geld braucht man, um irgendwie weiter zu leben und auch weiter zu schreiben, um neue Bücher zu machen. Dann gab es noch eine Extra-Stipendiumsverleihung, was natürlich auch nicht sehr sinnvoll war. Ich musste dann auf eigene Kosten in noch ein anderes Dorf hinfahren, das Hotel selber bezahlen und buchen. Und dann habe ich festgestellt, zu diesem Haus, wo das Stipendium verliehen wird, kann ich gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln rankommen. Also ich musste dann noch ein Taxi buchen hin und zurück. Bei der Verleihung habe ich natürlich auch gemerkt, es geht überhaupt nicht um mich. Das ist ja auch okay, aber es geht auch nicht um mein Buch oder um unsere Bücher. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um die reine Selbstdarstellung der eigenen Persönlichkeiten, also der Jurymitglieder, der Sponsoren, des Bürgermeisters und so weiter. Und ich bin so ein dekoratives Attribut als junge Künstlerin und tralala. Weil ich schon sehr wütend ankam und gesagt habe, ich möchte nie wieder von dieser Frau angeschrieben werden und das geht hier alles nicht, wurde ich besänftigt. Mir wurde gesagt, ich kann mich jederzeit in den Vorstand wenden. Wir haben Visitenkarten ausgetauscht und ich habe gesagt, kostenlose Lesung, das wird bei mir so nicht klappen. Später bekam ich dann E-Mails, wo ich glaube insgesamt so 7 kostenlose Lesungen vorgeschlagen wurden. Und davon auch viele Lesungen in 2 oder 3 Tagen in diesem Märkischen Kreis. Da sollte ich ganz viele Schulen besuchen, weil die Jugend, die Kinder brauchen ja Literatur. Und da bin ich die beste Ansprechperson. Natürlich entweder kostenlos oder ich glaube, es waren so 150 oder 200 Euro pro Lesung. Und einmal kann ich das rein körperlich nicht schaffen, so viele Lesungen zu machen. Also ich habe gedacht, die Leute verstehen gar nicht, wie viel ich mir Mühe mache mit Lesungen. dass es total auch körperlich ermüdend ist. Ich kann nicht 3 Lesungen in einem Tag machen. Und dann auch wieder, dass es ihnen ja völlig egal ist, was ich mache, was ich sage, sondern es geht darum, wir machen etwas für die Schulen. Ob ich darüber Geld bekomme, also das wäre ja auch auf eigene Kosten natürlich, ja, die Reise und so weiter. Dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich sage immer 400 Euro pro Lesung. Dann bekam ich eine E-Mail von einer der Organisatorinnen, die gesagt hat, sie wurden angeschrieben von diesem Partnerkreis Elbe Elster und das ist unser wichtigster Sponsor. Er unterstützt uns mit einem jährlichen Zuschuss und so weiter. Die Erwartung, die Stipendiaten vorzuerleben, selbstverständlich und bekannt. Wir bitten um eine baldige, konkrete Rückmeldung und schreiben Sie bitte an den und den mit Ihrer Zusage und setzen Sie mich ins CC. Und von solchen E-Mails bekomme ich halt Wutanfälle. Und da war ich auch immer, ich habe meinen Aufenthalt in Hamburg damals mit Cecil auch geteilt. Also ich war im November, im Februar da und das ging jedes Mal um dieses furchtbare Stipendium. Und ich war so am Ende. Ich konnte nicht schlafen. Ich stand morgens auf und dachte, wie soll ich umgehen mit dieser furchtbaren Wut? Was soll ich anstellen mit diesen Frauen, die mir solche unverschämten E-Mails schreiben überhaupt? Dann habe ich eine Rede verfasst und gebeten, dass ich mit dem Vorstand telefoniere. Dann wurde mir gesagt, er hat aber keine Zeit, er weiß über nichts Bescheid und so weiter. Da habe ich aber nochmal geschrieben. Dann bekam ich tatsächlich einen Vorschlag für ein Telefonat. Dann habe ich eine Stunde lang auf ihn eingeredet und gesagt, das ist ja gar kein Stipendium, da müssen wir einen Vertrag aufsetzen, müssen wir sagen, ich werde einfach mit einer Pauschale bezahlt für die Lesung und dann geht die Summe gar nicht auf, weil dann sind das Bruttohonorare und dann müssen sie auch Reisekosten zahlen und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann wurde mir am Ende quasi gesagt, ja, machen Sie, was Sie wollen. Das heißt, ich bin jetzt immer noch dabei, ich muss dann noch mindestens einmal hinfahren. Ich bin immer noch dabei, mir irgendwie eine Lesung zu organisieren, wo ich einigermaßen Honorar bekomme und wo die Reisekosten erstattet werden.
Die kulturpolitische Erzählung zu diesen Individualförderungen ist immer, das kreative Schaffen zu befördern. Ich habe auch mal nachgeschaut, das Märkische Stipendium für Literatur sagt über sich selbst, dass es mit 12.000 Euro dotiert ist, um die finanzielle Unabhängigkeit der AutorInnen zu finanzieren oder zu gewährleisten. Jetzt klingt es, was du beschreibst, alles andere als unabhängig, sondern so, als ob du dir einfach noch eine sehr anstrengende Auftragsarbeit ans Bein gebunden hättest. Absurd natürlich dann auch zusätzlich, dass diese solidarische Geste der Teilung jetzt eigentlich zu deinem Nachteil ist, weil du jetzt die einzige Person bist, die das Geld bekommt und zusätzlichen bürokratischen und lesenden Aufwand hat. Wir könnten da jetzt sehr, sehr lange drüber reden, was eigentlich konkrete Motivationen sind und vorgeschobene Motivationen zu dieser Individualförderung. Aber ich habe mich nochmal gefragt, welche Form der Inszenierung, du hast das schon so ein bisschen angesprochen, eigentlich mit euch AutorInnen vollführt wurde. Also diese Publikumsverleihung, also diese Verleihung hat von einem Publikum stattgefunden, aber es gab auch eine Jury. Also wie war da eigentlich die Situation?
Bei der Juryverkündung wurde was von Multikulti erzählt zum Beispiel. Also unsere Literatur ist so Multikulti. Da dachte ich, okay, ja. Wozu sind wir jetzt überhaupt angereist? Oder was mich total auch nervt, dass es irgendwie, also nicht nur bei Märkischen, sondern generell, es gibt irgendwie in der Jury immer einen, der einen Doktortitel hat und dann wird das auch immer so ausgesprochen. Herr Doktor so und so. Und dass bei Märkischen Stipendium zum Beispiel jetzt wir 2 von 3 Autorinnen selber Doktortitel hatten, das war völlig egal. Also das ist keinem eingefallen, uns als Frau Doktor anzusprechen. Also ist ja auch okay, aber wenn, dann muss man das halt bei allen weglassen und nicht nur bei den Frauen und Autorinnen. Also wir haben dann am Ende zu dritt auch eine E-Mail geschrieben an die ganze Jury und begründet, warum wir das schwierig finden, dieses Konzept überhaupt. 3 Leute einzuladen, dann demonstrativ jemanden auszuwählen und die gleichen Argumente auch gemeint, wie wir vorhin gesagt haben, nach welchen Kriterien und so weiter und so weiter. Also in Wirklichkeit denke ich, dass es ja auch sowieso im Vorhinein klar ist, sie haben ja die Bücher. Also wozu dieses Theater, wozu diese Inszenierung überhaupt? Und wir sind am Ende so ein Attribut von irgendwas anderem. Also es gibt dann die Leute, die Geld haben, die sich ehrenamtlich engagieren. Also Ehrenamt ist halt auch so eine furchtbare Sache, wo die Leute denken, dann sind sie qualifiziert und können über Sachen von professionellen Autoren entscheiden zum Beispiel. Genau, und wir sind so ein bisschen reine Dekoration. Es macht sich gut zu sagen, ich fördere die Kultur, ich setze mich ein für die Belange junger Autoren. Was die also Autoren wollen, ist eigentlich völlig egal. Die sollen nicht zu sehr den Mund aufmachen, nicht zu sehr stören, sondern das machen, was man von ihnen sagt.
Ich finde es total spannend, dass du, was du da gerade beschreibst, also von einer Jury, die adäquat ist oder nicht, oder da überhaupt sich laut zu zeigen und aktiv zu zeigen und nicht passiv zu zeigen und selbst als Autorin eine Bewertung zu wagen, also diese Bewertungssituation umzukehren. Ab wann man sich dazu eigentlich in der Lage fühlt, das zu machen und welche Medien vielleicht auch einen dazu bringen, also aus literatursoziologischer Sicht eh interessant, dass sich das ein bisschen umdreht oder da eine Wechselseitigkeit entsteht. Wann habt ihr das so für euch gemerkt, dass ihr das so machen könnt, dass ihr eigentlich aus dieser Passivität raustreten könnt? Oder war das, also ich kann mir vorstellen, es ist gar nicht so leicht, das umzudrehen.
Ehrlich gesagt war Slater schon so ein bisschen so mein Anstoß dafür, also durch diese Gespräche, die wir bei diesem anderen Stipendium hatten, weil vorher hatte ich auch eher so ein Gefühl der Passivität und des dankbaren Nickens, so, oh mein Gott, danke, dass ihr überhaupt mich hier einladet. Ich falle auf die Knie, weil es ist ja so, dass einfach dass viele andere Absagen bekommen gleichzeitig und ich wurde jetzt ausgewählt und jetzt kann ich natürlich nicht anfangen, irgendwie das zu kritisieren, weil ich spreche ja schon aus der Privilegiertheit des Ausgewähltseins oder des, ja genau, Nominiertseins. Und als Slater das erzählt hat mit dem Märkischen Stipendium, dachte ich so, ja klar, klar kann man auch einfach sagen, nö, wir teilen das, auch wenn das natürlich jetzt in der Konsequenz sehr viel Arbeit für Slater hieß, aber da bin ich eigentlich erst so richtig drauf gekommen, weil ich vorher schon einfach so ein bisschen so demütig da saß und mir dachte so, oh toll, toll, jetzt bin ich hier so ein Maskottchen für so eine Region oder so eine Stadt und mache hier mein Tänzchen und ziehe mein Hütchen und mache einen Stepptanz und so. Und da bin ich eigentlich erst drauf gekommen und seitdem, also natürlich habe ich für mich vorher schon auch so ein bisschen gedacht, so schon ein bisschen weird alles, aber ich hätte mich gar nicht getraut, da sowas gegen zu sagen oder so. Und genau, das war eigentlich so im Austausch sozusagen mit einer anderen Autorin, bin ich eigentlich erst drauf gekommen und deswegen finde ich diese Gespräche einfach darüber auch, über Geld, über wie sind eigentlich die Arbeitsbedingungen so wichtig mit anderen AutorInnen, weil ich sonst vielleicht gar nicht darauf gekommen wäre, dass auch andere das irgendwie unfair finden. Und ihr habt es ja schon gesagt, ich hatte ja öffentlich diesen die Kondition von der Lit Cologne bei Instagram kritisiert und daraufhin haben mir einige geschrieben, die selbst bei dem Preis waren oder bei anderen Preisen, die vielleicht ähnlich aufgebaut sind, die mir dann erzählt haben, wie unangenehm sie das finden. Und ja, einfach, ich glaube, dadurch, dass man darüber spricht, auch öffentlich vielleicht, werden vielleicht andere ermutigt, da auch einfach nicht mitzumachen oder halt dieses Bewertungsprozedere umzudrehen und zu sagen, sag mal, ihr Jury, wie kompetent seid ihr? Also was befugt euch jetzt eigentlich dazu, hier diese Texte zu bewerten oder die Performance von den AutorInnen?
Und habt ihr auch coole FreundInnen, die ihr zeigen könnt, die einen guten Freundschaftsdienst machen können für euch? Oder habt ihr nur diesen Wein?
Ja. Bei mir war es so, dass die Frage war, kann ich mir das leisten? Und Ende letzten Jahres konnte ich es mir eher leisten als vor 2, 3, 4, 5 Jahren, weil ich halt schon 3 Bücher hatte und wusste, ich kann so ein bisschen mit Lyrik und Prosa spielen, also bin so in beiden Betrieben unterwegs, kann das aufteilen. Und ich glaube, ich hatte damals schon einen Vertrag für das nächste Buch bei Ullstein. Das heißt, ich wusste, für das nächste Buch wird Werbung gemacht, das ist sicher, ich habe das unterschrieben, das ist schriftlich. Und ich hatte auch relativ viele Lesungsanfragen und so weiter. Also ich hatte eine einigermaßen finanzielle Stabilität, wobei diese Stabilität auch sehr fragil ist natürlich. Ich bin völlig abhängig davon, wer mich anschreibt, wer mir welche Honorare bietet und so weiter. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es läuft schon irgendwie, auch wenn ich dieses Stipendium nicht bekomme. Das ist so die eine Sache. Das andere war, dass ich vielleicht selbstbewusster geworden bin mit den Jahren, weil ich gemerkt habe, ich kann zum Beispiel oft besser über Literatur sprechen als irgendwelche Moderatoren bei renommierten Lesungen. Und das klingt halt total, total dreist und ich schäme mich dafür, das zu sagen. Also ich sage das natürlich normalerweise nie und schreibe das nie und so, aber ich hatte halt das Gefühl, dass ich ja genauso in der Jury sitzen könnte. Und dieser Respekt gegenüber den Leuten, die einem vergeben, ist ein bisschen geschwunden. Und ich habe mir dann auch Leute gesucht. Ich bin zum Beispiel bei den Other Writers beigetreten. Other Writers Needs to Concentrate ist so ein Verein, wo Autoren mit Kindern darüber schreiben, wie es ist, zum Beispiel sich für Residenzien zu bewerben. Also ich habe gemerkt, es gibt Probleme, die einfach strukturell sind und nicht nur an meiner Person liegen, weil ich so seltsam bin oder so schnell wütend werde oder zu aggressiv bin oder zu unsicher bin, was Honorare betrifft, Honorarverhandlungen oder weil ich zu früh ein Kind bekommen habe oder überhaupt ein Kind bekommen habe, dass das alles meine persönlichen Probleme sind. Und ich habe dann auch gemerkt, also durch die Vergleiche, durch anderen Sachen in anderen Kontexten, man kann es hier zivilisiert machen. Also jetzt vor kurzem, letzte Woche war ich bei der Verleihung dieses Schubert-Förderliteraturpreises und dann habe ich auch eine Dankesrede gehalten und gesagt, ich wünsche mir, dass es immer so läuft. Ich brauche mich nicht zu bewerben, ich brauche nicht extra hinzufahren, da irgendwelche demonstrativen Lesungen abzuhalten. Ich muss nicht alle anlächeln, ich muss nicht gegeneinander lesen und abwarten und so weiter. Es gab das Buch, es gab eine Jury, die hat die Bücher gelesen, was entschieden. Also selbst wenn man mich nicht genommen hätte, ich hätte davon nicht mal was erfahren.
Also im Grunde genommen geht es ja auch darum, erstmal sich des Spektrums bewusst zu werden, das es gibt bei Preisverleihung. Also gibt es eine öffentliche Jurydiskussion, gibt es eine Preisverleihung mit vorab feststehenden PreisträgerInnen, An- oder Abwesenheit, ist der Wettbewerb selbst Teil, also ein Element dieser ganzen Veranstaltung, gibt es also Live-Abstimmungs- und Bewertungspraktiken. Oder gibt es vielleicht einfach nur eine Pressemitteilung, die den Preis bekannt gibt? Und das erstmal sich bewusst zu machen, was das Spektrum ist und dann sich zu überlegen, was ist das Instrument dahinter und was ist der Mechanismus dahinter, erzeugt ja schon viel Mündigkeit. Ich will noch mal kurz zu einer Situation kommen, die mich total beschäftigt hat. Es gibt nämlich, um noch mal zum Sport zu kommen, im Eiskunstlauf und auch mittlerweile im Turnen die sogenannte Tränenecke. Das ist der Ort, wo die Eiskunstläuferin hingeht und sich hinsetzt nach ihrer Vorstellung, nachdem sie ihre Übung gemacht hat und auf die Bewertung wartet und währenddessen gefilmt wird. Das ist vor so einer Sponsorenwand häufig und dann sitzen diese EiskunstläuferInnen und auch die TurnerInnen da mittlerweile und werden dabei gefilmt, je nachdem, wie ihre Bewertung läuft, ob sie eben Freudentränen weinen oder eben enttäuscht sind. Und ich habe mich dann so im übertragenen Sinne gefragt, weil es da auch wieder so sehr schamlos einfach, das gibt's halt, das ist gar nicht groß versteckt, dieses voyeuristische Moment. Ich habe mich nochmal so gefragt, die Frage würde ich gerne nochmal in die Runde geben, wo gibt es diese Situation noch, abgesehen jetzt von diesen Preisverleihung, die ihr beschrieben habt, sind ja auch viele. Mir ist so eine, beziehungsweise Svenja und ich hatten gestern, als wir diese tolle Zugfahrt hatten, eine Situation, die, was man vielleicht mit dieser Tränenecke vergleichen könnte, ist beim Bachmann-Preis, wenn diese ganzen Preise vergeben werden und dann so die Kamera draufgehalten wird und ja, links kriegt einer einen Preis, rechts kriegt einer einen Preis und hinter mir kriegt auch noch einer einen Preis. Und man selbst sitzt da so komplett dieser Kamera ausgeliefert und muss irgendwie die Fassung bewahren. Ja, würde mich total interessieren, was ihr dann, dass euch da direkt noch in Sinn kommt und auch, was das eigentlich bedeutet, so live diese Reaktionen mitzuschneiden innerhalb dieser Bewertungssituation.
Ich wünsche mir eigentlich, dass man nicht die Fassung bewahrt. Ich wünsche mir eigentlich, dass irgendjemand einen Stuhl gegen die Wand schmeißt oder losheult, wirklich sobbing. Weil was ist das eigentlich auch für eine Auffassung, dass man die Fassung bewahren muss in so einer Situation, die wirklich so emotional aufgeladen ist und so ausliefernd und demütigend, dass man dann noch die Fassung bewahrt. Also um Himmels Willen bitte nicht. Nur kurzer Einwurf, aber ja.
Dazu aber, also das ist ja die Idee der Tränenecke, dass diese Gefühle, mit denen gerechnet wird, und das sozusagen der Selling Point ist. Das ist ja viel ambivalenter, würde ich jetzt mal sagen, dass genau diese Gefühle eigentlich gewünscht sind oder mit denen so gerechnet wird. Und die Frage ist, wie geht man da um? Ich bin auch immer für Weinen, aber wenn dann sozusagen dahinter der Sponsor steht und also wirklich an der Wand steht und dadurch mehr Klicks bekommt, dann ist es schon wieder so ein krass kapitalistisches Weinen, dass man schon wieder aufhören muss.
Ich dachte jetzt auch konkret an den Bachmann-Preis, wo, glaube ich, schon die meisten Leute versuchen, die Fassung zu halten. Also genau, einfach Pokerface und nichts anmerken lassen, dass einem das ja total egal ist, was sie da gerade alles sagen. Es ist mir völlig, grenzt mich davon maximal ab, aber das geht nicht. Und irgendjemand hat doch auch mal gesagt, immer die AutorInnen nach dem Bachmann-Preis, die wie so ein Häufchen Elend zurückkommen eigentlich aus Klagenfurt. Also why?
Ich habe mir ehrlich gesagt den Bachmann-Preis noch nie angeschaut, weil ich mir das nicht antun wollte. Ich glaube, das würde zu wehtun. Aber ich habe mich beworben, immer beharrlich. Weil ich wusste, ich brauche das. Ich brauche die Aufmerksamkeit, damit meine Bücher mehr gelesen werden, damit ich an einen größeren Verlag komme und so weiter. Und das ist so ein bisschen der Widerspruch. Man will es nicht, das ist total hässlich, aber man macht trotzdem mit.
Ja, genau, in diesem Widerspruch lebe ich eigentlich auch, obwohl ich vielleicht auch denke, das ist gar kein Widerspruch, also weil man ja einfach, ob man will oder nicht, in dieser Verwertungslogik drin ist und in dieser Konkurrenzsituation und ob man sich jetzt bewirbt oder nicht, ist im Endeffekt egal. Aber ich befinde mich auch immer wieder in der Situation, dass ich so denke, ich will das alles nicht. Und ich glaube, wenn ich in so einer Situation gewinnen würde, würde ich mich auch irgendwie nicht gut fühlen, weil ich mir so denke, ja, okay, ich habe jetzt gewonnen, aber hier diese anderen Texte, die sitzen jetzt eben, dann sitzen irgendwie die Leute neben mir und dann haben wir irgendwie so eine Distanz auf einmal, also hatten wir vorher wahrscheinlich auch schon, aber dann ja noch mehr eine Distanz. Und ich hatte das mal bei einem Preis, dem Reetzhof-Preis, da war Slata ja auch bei dieser Textwerkstatt. Und da war es so, dass man Wochenende, also es gab irgendwie 6 Leute, die ausgewählt wurden mit Manuskripten. Und dann hat man ein Wochenende lang Textwerkstatt gemacht. Und am Ende der Textwerkstatt ist man mit der Jury auf einen Berg gewandert, wo es Wein gab aus dieser Region oder keine Ahnung, das ist in Graz. Und dann ist die Jury spazieren gegangen, um ihre Entscheidung zu treffen. Und wir saßen da sozusagen alle in diesem Weingarten, keine Ahnung, auf so einem Berg und haben quasi gewartet, dass die Jury ihre Entscheidung trifft und kamen dann wieder. Und dann haben sie uns quasi da auf diesen Bierbänken verkündet, wer jetzt diesen Preis gewonnen hat. Und damals, also es wurde an 3 Leute vergeben und ich war eine der 3 Personen und ich fand es so unangenehm, weil wir hatten irgendwie diesen kollektiven Moment, dieses ganze Wochenende zusammen, wo wir irgendwie auch eine Beziehung zueinander aufgebaut haben. Und dann am Ende wird es nochmal so, ach ja, hier, diese 3 werden jetzt nochmal genau, nochmal gesondert ausgezeichnet und die anderen 3 nicht. Was? Es hat einfach auch diesen ganz, also diese soziale Komponente, es hat komplett zerstört einfach. Was soll das? Und natürlich, ich bin auch auf das Preisgeld angewiesen und ich freue mich auch über die Sichtbarkeit und so weiter. Aber gleichzeitig denke ich so, warum werden jetzt hier 3 Leute hervorgehoben, obwohl es ja schon einen Auswahlprozess gegeben hat? Warum jetzt nochmal gesondert? Und das hatte wahrscheinlich auch nur diesen Grund, dass die halt noch irgendwie Geld übrig hatten und das irgendwie jetzt cool fanden, da jetzt noch so einen Preis zu verleihen von diesem Reetzhof. Ich weiß auch gar nicht genau, was das ist.
Genau, also es war vollkommen skurril. Ich war da auch, ich glaube, ein bisschen später als du. Und ich habe gar nicht verstanden, wer sind diese Leute, die das organisieren? Wie heißen sie? Welche Position beziehen sie? Warum sind sie überhaupt in der Jury und so weiter? Und das weiß ich immer noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das gewesen ist. Genau, und das war so ein bisschen Klassenfahrtstimmung. Und was mich auch immer wütend macht, also jetzt geht es mittlerweile, aber so bei Texttreffen früher, war selbstverständlich, dass alle Autoren in einem Zimmer schlafen oder dass man zu zweit in einem Zimmer schläft und so. Und ich persönlich, ich vertrage sowas überhaupt nicht. Ich werde panisch. Ich kann nicht schlafen mit einem fremden Menschen irgendwo gegenüber in einem kleinen Raum. Und da habe ich halt immer vorher gesagt, ich habe Migräne, ich brauche einen Rückzugsraum und so weiter, was auch gestimmt hat. Aber alle Dozenten bekamen selbstverständlich ein eigenes Zimmer. Und es sind ja keine Schüler, die da ankommen oder so. Das sind ja teilweise 30-Jährige, die, die Eltern sind und völlig erwachsen und geschlechtsreif sind und so weiter. So eine Klassenfahrtstimmung.
Ja, Klassenfahrt, und also es hat ja auch in den letzten Jahren im Poetry Slam, wo es ähnliche Arbeitsbedingungen gibt, mittlerweile sehr viele Übergriffe und Vergewaltigungen gegeben. Und da wurde auch nochmal eine große MeToo-Debatte darüber geführt, was eigentlich die Arbeitsbedingungen dort sind, wenn man die Leute so zusammenfärcht oder da vielleicht sehr wenig Aufmerksamkeit drauf verwendet, unter welchen Arbeitsbedingungen die dort eigentlich arbeiten. Ich fand es nochmal interessant, diese Mehrfachhonorierung, also zu sagen, dass man eine Vorselektion trifft und dann nochmal eine Selektion. Und natürlich kann es pragmatische Gründe haben, dass noch Geld übrig ist. Ich vermute aber auch immer, dass das ein bisschen was mit dem Selbstverständnis der Jury zu tun hat, weil es natürlich diese Arbeit auch noch aufwertet, zu sagen, wir haben hier viele gute Texte und jetzt benennen wir nochmal die sehr guten Texte.
Und es ist auch ein Anreiz, dass die Leute mitmachen. Dass sie nicht einfach vor sich hinschlafen, sondern dass sie sich aktiv zeigen und sehr dankbar und nochmal sich verabreden zu Individualgesprächen und so weiter. Obwohl es, als ob es nicht ausreichen würde, dass alle ihre Texte haben und sie veröffentlichen wollen.
Ja, und das ist ja auch eine intime Situation, so eine Textwerkstatt. Also die Skripte, die Manuskripte waren ja alle noch irgendwie in einem rohen Zustand. Und man ist dann in dieser intimen Situation, dass man dann in einem geschützten Rahmen eigentlich über diese Texte spricht. Und ich denke schon, dass diese Gespräche über die Texte natürlich auch eine Rolle spielen, wer am Ende diesen Preis bekommt. Und das ist einfach dann kein geschützter Raum mehr, sondern das ist einfach, dann bist du in einer Wettbewerbssituation während dieser Textwerkstatt eigentlich.
Genau, Sohn hat ja gerade schon das Bild der Tränenecke aufgeworfen oder ins Spiel gebracht, die sie vor dieser Sponsoring-Bande im Sport platziert ist. Das heißt, in dem Moment, wo starke Gefühle bei den potenziellen VerliererInnen und GewinnerInnen ausgelöst werden, wird das natürlich auch gemacht aus dem Grund, dass dort dann auch das Pressefoto stattfindet und die GeldgeberInnen dann mehr oder weniger, je nach eingestellter Tiefenschärfe, irgendwie so im Hintergrund erkennbar sind. Und besonders viele Fotos, würde ich jetzt vermuten, werden vermutlich aufgenommen, wenn die AthletInnen dann sehr extrem reagieren. Vor diesem Hintergrund habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie verhält es sich eigentlich aus eurer Sicht mit den InitiatorInnen eurer Wettbewerbe, also mit den öffentlichen, vielleicht auch privaten MittelgeberInnen, mit den Sponsoring-Einrichtungen? Also in welchen Dimensionen profitieren die eigentlich mit von eurem schriftstellerischen Erfolg oder dem Scheitern? Oder man kann es auch so ein bisschen neutraler sagen, welchen Fördermotiven seid ihr in euren Karrieren mittlerweile begegnet und welche Beweggründe vermutet ihr, liegen diesen Wettbewerben aus fördernder Sicht zugrunde?
Ja, also ich glaube, es geht oft um das Image. Es kommt gut an, wenn eine Bank schreibt, wir vergeben Gelder für die Förderung junger Autoren zum Beispiel. Es kommt auch gut an, wenn ein Bankangestellter oder der Leiter einer Bankfiliale einen Autor oder eine Autorin umarmt, auf dem Foto und Blumensträuße hält. Also irgendwie so, ja, so das öffentliche Image. Wir denken nicht nur um Geld, um das persönliche Profit, sondern wir sind weltoffen. Wir interessieren uns für die Künste, für die Literatur, das, was sie macht mit unserer Gesellschaft, und wir sind bereit, andere zu fördern.
Ja, also im Prinzip, das klingt ja jetzt schon fast wie eine Marketingmaßnahme.
Also bei Vereinen, bei Gesellschaften und so weiter muss man zeigen, dass die Welt einen braucht, dass man das Ganze nicht umsonst macht, die schwere ehrenamtliche Arbeit, sondern man braucht einen und man verändert die Welt damit und so weiter.
Ich würde das auch als Marketing, oder dass wir, ich habe vorhin schon das Wort Maskottchen benutzt, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass man halt dann so wie so ein Maskottchen, wie so eine Werbetafel für die SponsorInnen, und das ist sowohl bei öffentlichen als auch bei privaten Sponsoring so, finde ich, weil also einmal diese Rheinenergie, der Preis von der Lit Cologne wurde von Rheinenergie gesponsort. Da gab es eben, dann wurde ein Foto mit dem ich weiß nicht, Vorsitzenden von Rheinenergie zusammen gemacht, dann dieser Rheinenergie-Wein, den wir vor uns halten sollten beim Foto sozusagen, und natürlich auch dieses silberne Schwein, in dem dieses Geld ist. Und bei öffentlichen Stellen, also bei zum Beispiel regionalen Aufenthaltsstipendien, wo dann eben ein Foto mit dem Bürgermeister gemacht wird, der sich vielleicht eigentlich gar nicht so für Literatur interessiert, der natürlich auch zu einer Partei gehört. Also weiß ich nicht, wenn der jetzt zu der AfD gehören würde oder CDU oder weiß ich nicht, dann müsste man auch mit dem ein Foto machen. Dann ist es natürlich ein Aushängeschild für die Stadt. So, schaut mal hier, geht kulturell was ab. Wir haben uns hier so ein Maskottchen in die Stadt gesetzt. Da könnt ihr jetzt auch jederzeit klingeln sozusagen. Alle wissen, wo dieses Maskottchen wohnt, wo es arbeitet. Und dann kommt das Regionalfernsehen oder die Regionalpresse und berichtet darüber. Und ich finde das auch nicht grundsätzlich alles schlecht. Ich finde es gut, wenn solche kulturellen Dinge passieren, auch in dörflicheren Regionen und alles nicht nur in Metropolen stattfindet. Trotzdem hat es ein bisschen den Vibe von genau, von so ein bisschen so Werbetafel für die Stadt. Und das finde ich halt sowohl bei öffentlichen als auch bei privaten Sponsoring gegeben. Ja,
also in Maßen finde ich das auch okay. Wenn die Leute Geld geben, haben sie auch irgendwie das Interesse, das berechtigte Interesse, auf den Fotos zu erscheinen und halt Marketing zu betreiben. Also wir gehen hier quasi einen Vertrag ein. Die einen sagen, wir geben euch Geld, wir möchten aber Fotos erscheinen und so weiter und so weiter. Und wir sagen, wir machen alles mit und lächeln auf den Fotos und bekommen das Geld. Wenn es aber zu einseitig wird, wenn die eigentlichen Interessen der Autoren gar nicht berücksichtigt werden, dabei komplett untergehen, dann wird es schwierig.
Ja, und man sieht es mittlerweile, also es gibt ein bisschen kulturpolitische Forschung dazu, was die Regionalförderung bzw. Die Aufenthaltsstipendien angeht, weil die ganz oft tatsächlich fördertechnisch, aber auch politisch tatsächlich ein Mittel der Regionförderung sind. Also, dass man versuchen möchte, die Region für KünstlerInnen attraktiv zu gestalten, weil die natürlich als wichtiger Bestandteil der Creative Industries, so ist zumindest dann die Kalkulation, der Region an sich aufwerten und attraktiver für auch wirtschaftliche Belange machen. Da gibt es eine ganz spannende Dissertation von dem Politikwissenschaftler Johannes Krückeberg. Wen das interessiert, das schreiben wir auch in die Shownotes, wo nochmal deutlich wird, dass viele, viele Einrichtungen, die vermeintlich die schriftstellerische Arbeit befördern oder erleichtern wollen, eigentlich sehr viel andere Motivlagen haben und gar nicht unbedingt die Arbeit an sich befördern, sondern die Stärkung der Szene vor Ort, die Attraktivität der Region. Und dann ist natürlich, das sollte an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, natürlich die Preisvergabe ein Element der Spitzenförderung. Das heißt, da wird Auslese betrieben und auch ganz aktiv Auslese betrieben. Da möchte man distinguieren zwischen denen, die in Zukunft auch noch Geld verdienen sollen und nicht.
Ja, also es wird halt nur paradox, wenn man sagt, man möchte das Dorf wiederbeleben, der Autor soll kommen, aber er hat Anwesenheitspflicht für 3 Monate zum Beispiel, er darf nicht weg. Wir interessieren uns überhaupt nicht, ob er Kinder hat, ob er Familie hat, ob er vielleicht noch parallel irgendwo anders arbeitet, das ist uns völlig egal. Und wir zahlen ihm 1.000 Euro im Monat. Und da muss ich freuen, weil die Wohnung hatte ja schon kostenlos. Dass er von diesen 1.000 Euro aber noch die eigene Wohnung bezahlen muss zu Hause, das interessiert auch irgendwie keinen. Also die Bedingungen müssen trotzdem fair sein, damit das Ganze funktioniert, auch als regionale Förderung.
Ja, und dann irgendwie, wenn man mal länger weg will, mehr als 2 Tage oder so, habe ich jetzt neulich in einem Vertrag gelesen, muss man sich das vom Verein genehmigen lassen, dass man dann da weggeht. Und also das schließt ja so viele Lebensrealitäten aus. Also ob man vielleicht darauf angewiesen ist, an ÄrztInnen-Netz in der eigenen Stadt, ob man Familie hat, Kinder hat, ob man vielleicht auch einen Brotjob hat, der Anwesenheit erfordert. So, man kann ja nicht immer alles stehen und liegen lassen. Oder halt eben Krankheiten, Behinderungen. Für Leute, die Rassismus erfahren, ist es auch nicht so nice, dann irgendwie in so einem Kaff zu sein die ganze Zeit. Ja.
Vielleicht zum Abschluss würde ich doch gerne noch mal darüber sprechen, wie man es anders machen kann. Also in der Hoffnung, dass jetzt auch ganz viele Förderer zuhören oder Leute, die sich einen neuen Preis ausdenken, Slata, du hast schon eine Preisvergabe oder ein Preisverfahren angedeutet, das, wo du dachtest, das ist richtig gut gelaufen. Vielleicht so oder eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt, wo ihr so sagen würdet, das ist für mich so ein Best-Practice-Beispiel. Da ist es gut gelaufen und jetzt gar nicht so allgemein, dass es einfach gut gelaufen ist, sondern was genau war da so ja, speziell, dass ihr euch wohlgefühlt habt, obwohl es eben eine Wettbewerbssituation ist, obwohl es eine Preissituation ist. Jetzt mal angenommen, dass wir gerade aufgrund der Aufmerksamkeitsökonomie, die dahinter steckt, die super ja, gut funktioniert, wir eben Preise, Wettbewerbssituationen nicht abschaffen werden in den nächsten 2 Monaten oder 2 Jahren. Die Frage, an welchen Stellschrauben kann man konkret drehen, um AutorInnen eben in diesen beschriebenen kompetitiven Situationen zu entlasten?
Na, man könnte sowieso, glaube ich, diese Wettbewerbssituationen schärfen, indem man vielleicht eher auf Kollektivität oder die Koexistenz von verschiedenen Texten setzt und dann vielleicht einfach meinetwegen jetzt 3 AutorInnen einlädt und dann eine Lesung macht und sozusagen die Arbeit dieser AutorInnen würdigt, ohne da jetzt noch eine weitere Auswahl zu treffen und dann einfach diesen AutorInnen ein hohes Lesungshonorar zahlen, was vielleicht dann eigentlich das Preisgeld gewesen wäre. Wäre jetzt so eine Idee, die ich aber so in der Praxis auch noch nie gehört habe und auch nicht weiß, ob das realistisch ist.
Also Auswahl, nicht singulär denken, immer auf die Solo-KünstlerInnen hin.
Mhm. Ja, also wenn ich als Jury ein Buch auswähle, das ich prämieren möchte, dann brauche ich nicht 5 andere einzuladen, die umsonst lesen sollen, um dann mich als Jury feierlich zu positionieren und zu sagen, ich wähle nochmal aus, ich habe diese Macht. Ist eine ethische Frage.
Apropos Macht, also der Grund, warum wir ja eigentlich hier zusammengekommen sind, ist, dass wir darüber gesprochen haben, dass ihr gerade an Essays schreibt zum Thema Konkurrenz und Macht im Literaturbetrieb. Vielleicht nochmal zum Abschluss, mögt ihr da einmal erzählen, wie es zu diesen Essays kam, was da der Stand ist, was da passieren wird?
Genau, wir hatten uns nachdem ich öffentlich bei Instagram diese Kondition von dem Preis kritisiert habe und da auch viele Nachrichten bekommen habe und ja, viel Solidarisierung, hat Slata mir auch geschrieben und wir haben uns nochmal so ein bisschen ausgetauscht und haben dann entschieden, dass wir eigentlich auch noch mehr machen wollen, also dass wir eigentlich gerne an die Öffentlichkeit gehen wollen in Form von Artikeln, von Essays, wo wir halt bestimmte Sachen kritisieren und wollten das halt noch mit anderen Autorinnen zusammen machen und haben dann jeweils noch andere angeschrieben, ob die auch Lust hätten, mit uns zusammen Artikel zu verfassen oder halt Essays, je nachdem. Es kommt so ein bisschen drauf an, in welchem Medium das dann erscheint. Genau, und das ist so ein bisschen der Stand gerade, dass wir daran schreiben beziehungsweise uns auch aktiv an Redaktionen wenden wollen, wo wir das realisieren können.
Genau, und wir haben uns gedacht, dass wir erstmal nicht Literaturzeitschriften anschreiben, sondern Zeitungen oder Radio und so weiter. Also, dass es kein internes Problem ist von ausgewählten Autoren, die irgendwie beleidigt sind, weil sie irgendwas nicht bekommen haben, wie jetzt vor kurzem diese Jungs und Lena Diskussion, sondern dass wir ein bisschen weggehen in der Öffentlichkeit auch von der Vorstellung, es gibt diese einsamen Genies und die machen irgendwas vor sich hin und wenn sie einen Preis bekommen, freuen sie sich total und das war's.
Ja, und wir hatten halt so ein bisschen das Gefühl auch, dass es, also weil wir sind natürlich nicht die ersten AutorInnen, die das ankreiden, also es gibt ja auch die Zeitschrift Politisch Schreiben, die da schon 2015 eine Ausgabe auch zugemacht haben. Aber trotzdem habe ich jetzt auch persönlich das Gefühl, dass es irgendwie immer wie, also es versinkt immer so auch mit einer neuen Generation wahrscheinlich, weil wir dann erst immer wieder dankbar und demütig sind und so, bis wir dann eigentlich uns wieder das wieder kritisieren und die strukturelle Komponente dahinter sehen und dass das auch so ein bisschen gebrochen wird, dass man halt immer wieder das kritisieren muss und das offenlegen muss.
Ich denke, Autoren sollten sich auch abgewöhnen, sich zu schämen, wenn sie über Geld reden. Also das kommt so manchmal zu schamlos rüber, zu grob. Man soll sich ja über die schönen Dinge unterhalten, über die schöne Literatur, aber je mehr wir direkt und offen und ganz einfach über Geld reden, desto besser werden die Bedingungen und desto besser werden Bücher, denke ich mal. Weil die Autoren einfach in Ruhe leben können und nicht geplagt sind von Ängsten, von Panik und so weiter, wie sie jetzt weiterleben sollen.
Oder eben die Scham thematisieren. Also ich hatte auf jeden Fall auch Scham bei diesem Lit Cologne-Preis, weil ich den ja nicht gewonnen habe und dachte dann, wenn ich das jetzt hinterher kritisiere, dann kommt es so rüber, als wäre ich einfach wütend, dass ich nicht gewonnen habe. Aber ich war ja schon vorher wütend und genau, also diese Scham vielleicht auch thematisieren, sodass man sich gegen diese Strukturen auflehnt.
Ja, also das waren jetzt schon so oft so tolle Abschlussworte. Ich wollte schon immer sagen, damit enden wir jetzt. Aber jetzt enden wir wirklich. Vielen Dank, dass ihr da wart und so offen über eure Erfahrungen gesprochen habt. Alle Infos, die wir in diesem Gespräch erwähnt haben, das Buch von Johannes Krückeberg, die Ausgabe der PS Politisch Schreiben zum Thema Kanon und Konkurrenz, all das finden wir, verlinken wir euch in den Shownotes zusammen auch mit den Orten, wo ihr Texte von Slater und Cecile online und analog lesen und erwerben könnt. Sohn und ich sind fleißig auf der Buchmesse. Wir nehmen noch einen zweiten Podcast auf und dann sprechen wir endlich mal über unser mysteriöses Forschungsprojekt. An dieser Stelle machen wir aber einen Cut und kriegen vielleicht noch mal einen frischen Kaffee. Ja, und freuen uns auf...
Ich bereite schon zu.
Ausgezeichnet, so nimmt in der Küche auf. Genau, und
danke fürs Einladen.
Ja, sehr gerne.
Ja, danke auch von mir. Es hat viel Spaß gemacht. Ich habe super viel gelernt.
Tschüssi. Bis bald im Internet. Tschüss.
Temporär und prekär, der Literaturpolitik-Podcast, ist eine Produktion von Insert Female Artist zusammen mit 54 Books für Tor im Internet. Redaktion und Konzeption von Svenja Reine und Sohn Lewandowski.